Stressbewältigung durch Lebensstilveränderung. Man kann sein Leben so leben, dass man mit Stress besser umgehen kann. Man würde es auch sagen, dass du mehr Resilienz hast. Also man könnte auch sagen, Widerstandsfähigkeit oder dass du in der Lage bist, mehr auszuhalten. Man kann natürlich sagen, es ist wirklich Ziel des Lebens, sich so zu schaffen, dass man mehr aushält vom Stress der Gesellschaft. Wäre es nicht klüger, wir würden daran arbeiten, dass die Gesellschaft sich ändert. Vermutlich muss man beides machen. Ich bin dafür, dass man sich einsetzt, dass die Gesellschaft insgesamt etwas stressärmer wird. Das ist aber ein schwieriger Prozess. Ich lebe ja sogar in einem Yoga-Ashram und selbst dort würden die Mitarbeiter nicht sagen, dass sie ein stressfreies Leben führen. Aber das ist ein anderes Thema. Kann der den Normen der Gesellschaft schon aus finanziellen Gründen nicht immer so entgehen? Man kann das aber positiv interpretieren und darüber werde ich auch noch sprechen. Aber jedes Individuum kann einiges selbst tun, um Stressfaktoren zu reduzieren. Und ich möchte dort 9 Anregungen geben. Und es gibt noch 100 andere und du kannst schauen, welche davon für dich vielleicht von besonderer Relevanz sind. Das erste ist Verminderung der Stressfaktoren. Und zwar insbesondere in der Freizeit. Du kannst schauen, dass du in der Freizeit einen Ausgleich suchst, der Spaß macht, ohne zu sehr aufregend zu sein. Also keinen Leistungsdruck in deine Freizeit hineinbringen. Du kannst überlegen, wenn du Fernsehen guckst, welche Serien du anschaust. Wenn solche sind voller Spannung, die aktivieren wieder deinen Fluchtkampfmechanismus. Wenn dort voller Erregung dort ist, aktiviert dein Fluchtkampfmechanismus. Das ist übrigens eine interessante Sache. In unserer heutigen Zeit, wo der Job schon sehr stressig ist, wo viel Zeitdruck ist, wo Menschen stark gefordert sind, suchen die Menschen auch in ihrer Freizeit noch mehr Sachen, die sie stressen. Auch die Musik, die heutzutage populär ist, den meisten Kreisen ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Musik, die beruhigt und harmonisiert, sondern oft wiederum Musik, die zusätzlich aktiviert. Kann man sich fragen, warum machen das gestresste Menschen, sich auch in ihrer Freizeit noch mehr zu stressen? Das hängt so ein bisschen damit zusammen, Menschen wollen ja nicht irgendwo müde sein. Und angenommen, der Job hat sie schon sehr gestresst, dann wäre die natürliche Reaktion, dass man irgendwo müde wäre. Da man das nicht will, sucht man, wie kann man sich wieder aufwecken. Das macht man dann halt, indem man noch mehr Dinge macht, die den Fluchtkampfmechanismus aktivieren. Aber dabei gerät man im Stresssyndrom weiter nach oben. Gar nicht mal selten, dass Menschen in ihrer Freizeit sich noch mehr stressen als der Beruf selbst. Also, du kannst jetzt selbst überlegen, gibt es Dinge, die ich in meiner Freizeit mache, die mein Stressniveau weiter steigern, Fluchtkampfmechanismus aktivieren, die aufregend sind und die vielleicht gar nicht so wichtig sind, die ich genauso gut weglassen könnte. Angenommen, du genießt irgendwo Fußball angucken und das ist dir sehr wichtig, natürlich auch ständige Aktivierung des Fluchtkampfmechanismus, wenn du es wirklich genießt, gut. Aber angenommen, du machst es nur, weil es andere auch machen und du am nächsten Montag mitreden willst, lass es vielleicht weg. Und stattdessen schau dir die Ergebnisse kurz im Internet an, kannst du genauso gut mitreden. Und andere sind zum Teil froh, wenn dort jemand zuhört am nächsten Montag. Genauso kannst du bei vielem anderen überlegen, welche Freizeitaktivitäten mache ich, aktivieren die den Fluchtkampfmechanismus, sind sie wirklich solche, die ich genieße und die es braucht, oder könnte ich sie anders machen? Und spazieren gehen im Park oder spazieren gehen in der Natur oder ruhiges Fahrradfahren statt Wettkampfsport, statt Wettkampf vom Fernseher angucken und vieles andere. Auch mit welchen Internetseiten beschäftigst du dich? Mit denen, die ständig sagen, wie schlimm die Welt ist? Oder mit solchen, die dich vielleicht irgendwo erheben und inspirieren. Auch davon gibt es genügend. Gut, zweiter Tipp ist Sport, körperliche Bewegung. Ich hatte es eben schon angedeutet, ich habe schon in den ganzen Wochen immer wieder angedeutet. Körper braucht Bewegung, um Verspannungen abzubauen. Die ursprüngliche Funktion des Fluchtkampfmechanismus ist, körperliche Energie bereitzustellen, um schnell körperlich reagieren zu können. Und vieles vom Stresssyndrom ist, dass man heutzutage auf Gefahr eben nicht mehr körperlich anstrengend reagieren kann. Umso wichtiger Sport und körperliche Bewegung. Einfache Tipps wären zum Beispiel, zu Fuß und mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, statt mit dem Auto, Treppen steigen, statt Aufzug. Wenn du Auto fährst, den erstbesten Parkplatz nehmen, um noch eine Weile gehen zu können und zum Kollegen zu Fuß zu gehen, statt eine E-Mail zu schreiben, ins Büro reinzugehen, statt zu telefonieren. Das sind einige Möglichkeiten, zusätzlich natürlich zu Joggen, Fahrradfahren, spazieren gehen, Walking und so weiter. Die dritte Empfehlung, ich bin ja Yoga-Lehrer, ich empfehle dir besonders Yoga-Asanas. Asanas sind die Yoga-Körperübungen. Und ich behaupte, meine Theorie ist es, die Asanas sind die beste aller Körperübungen. Asanas nutzen auch die Muskelenergie, sie können auch anstrengend sein, aber sie dehnen auch, indem Asanas Körperenergie nutzen und die Muskeln dehnen, werden alle Muskeln gleichzeitig entwickelt und gedehnt, Verspannungen abgebaut. Bei Yoga-Asanas gibt es keinen Leistungsdruck. Du musst nicht besser sein als andere. Mindestens die Asanas im Yoga-Vidya-Stil werden so gemacht, dass du sogar die Augen geschlossen hältst, mindestens den größten Teil der Stunde. Du achtest nur auf dich und so übst du allein, zwar in einer Gruppe, was auch ein schönes Gefühl ist, aber kein Leistungsdruck. So wird Körperbewusstsein erhöht. Yogis sagen sogar, Prana, Lebensenergie wird freigesetzt. Chakras, Energiezentren öffnen sich. In jedem Fall sind Asanas eine einfache Weise, Stressenergie umzuwandeln in positiv nutzbare Energie. Man könnte sogar sagen, je mehr Stress du am Tag hattest, umso wichtiger die Asanas am Abend. Du kannst dich sogar freuen, angenommen, du hast sehr viel Stress, sehr viel Aufregung, sehr viel Spannung, kannst sagen, toll, wenn ich heute Abend Yoga übe, dann fühle ich mich nachher umso besser. Denn das ist die Magie der Asanas. Die Asanas wandeln jede blockierte Energie in positive, in freudevolle Energie um. Dies ist jetzt aber kein Yogakurs. Wir haben ja auch einen 10-wöchigen Yogakurs für Anfänger. Wenn du bisher keine Hatha-Yoga-Übungen außer Tiefenentspannung übst, kann ich dir nur empfehlen, probier es mal aus. Ein vierter Aspekt ist Ernährung. Heutzutage essen Menschen eine Reihe von Lebensmitteln, die das Stressniveau erhöhen. Paradoxerweise sind Menschen geradezu magisch davon angezogen, Nahrungsmittel zu essen, die Stress erhöhen. Dazu gehören zum Beispiel Koffeingetränke. Die Koffein ist eine hormonähnliche Substanz, die ähnlich aktivierend wirkt wie Adrenalin. Wenn man jetzt schon durch Stress ständig aktiviert ist und dann sehr viel Koffein zu sich nimmt, das baut sich auf. Heißt jetzt nicht, dass du gar keine Koffeingetränke trinken darfst, aber du kannst dir bewusst machen, wenn du schon viel Aufregung hast, brauchst du noch viel weiteren Substanzen, die dich aufregen. Dann gibt es Sachen wie Zucker, der vorübergehend hilfreich zu sein scheint, denn unter Stress wird ja der Blutzuckerspiegel kurzfristig gesenkt, weil irgendwie mehr Energie gebraucht wird. Aber wenn man dann Zucker isst, dann wird der Zuckerspiegel im Blutkreislauf erheblich erhöht, der Körper steuert gegen und dann führt es zu dem Zuckermangel im Blut und so gibt es einen Kreislauf und dauerhaft zu viel Zucker kann dann zu Übergewicht führen, kann zu leichterer Stressbarkeit führen. Man weiß, dass gerade bei Kindern zum Beispiel viele ADS, Erkrankungen verschwinden, wenn Kinder weniger Zucker essen. Und auch bei Erwachsenen gibt es einige Studien, die nahelegen, dass zu viel Zucker Stress anfälliger macht und ungesünder wird. Genauso auch Auszugsmehle gehören dazu. Dann gibt es Dinge, die Menschen machen, um sich scheinbar zu entspannen. Dazu gehören Alkohol und Zigarette. Vorübergehend scheinen die etwas zu entspannen, aber insgesamt reduzieren sie die Widerstandsfähigkeit des Körpers. Wer viel Stress hat, sollte unbedingt darauf verzichten. Gut, ich meine, jeder sollte darauf verzichten, aber wenn du viel Stress hast, ist es besonders wichtig, auf alkoholische Getränke und Rauchen zu verzichten. Auch Fleisch erhöht das Stressniveau. Wenn das Tier geschlachtet wird, Tiere gehen nicht entspannt und freudevoll zur Schlachtbank, sondern das ist der höchste Stress überhaupt, in eine Umgebung zu kommen, wo alles nach Blut riecht, wo die Tiere sehen ja die anderen Kadaver, sie wissen, was ihnen blüht, sie sind in absoluter Todesangst. Jetzt die Tiere, die im Westen verwendet werden für Fleisch, sind solche, die auf Stress weniger mit Flucht und Kampf reagieren, sondern mit Todstellreflex. Nur deshalb konnte man sie überhaupt für die Fleischproduktion in Anführungszeichen einsetzen. Dazu gehören Schweine und Kühe und auch die Hühner und Schafe. Wenn sie unter massivstem Stress sind, dann halten sie still. Und so können sie überhaupt diesen Schuss nachher bekommen, mit dem sie getötet werden. Aber sie sind in absoluter Todesangst. Und sie schütten alle Hormone aus, dessen das System fähig ist. Die absoluten Stresshormone. Wer Fleisch isst, nimmt diese Stresshormone auf. Und auch eine Kuh, die Milch gibt, auch dort sind Stresshormone in der Milch. Denn im Westen ist es üblich, dass das Kind der Mutter weggenommen wird, direkt nach der Geburt. Und die Mutter steht unter absolutem Stress, weil sie ruft nach ihrem Kind, ihr Kind ist nicht da, es ist weggenommen. Und das Stressniveau der Kuh ist dann in der Milch. Also darauf zu verzichten, hilft, Stressniveau zu reduzieren. Positiv, wie du auch Energie bekommen kannst, wären zum Beispiel Ingwer- und Zitronentee. Es gibt verschiedene Kräutertees, die entweder entspannen können oder Ingwertee hilft zu aktivieren. Indem du vollwertig isst, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Salat, Gemüse und Obst, all das erhöht auch die Stressresistenz. Man sollte auch auf Stressessen zu häufigem Naschen verzichten und sich Zeit nehmen, das Essen zu genießen. Und zwischendurch, wenn man irgendwo Heißhunger hat, insbesondere bei Stress, isst man vielleicht so ein Viertel Banane oder ein Viertel Apfel. Das erhöht den Blutzuckerspiegel wieder ausreichend, ohne in diesen Jojo-Effekt zu führen, wenn du Süßigkeiten essen würdest. Fünfter Tipp ist ergonomische Arbeitsplatzgestaltung. Viele Verspannungen entstehen zum Beispiel bei Bildschirmarbeit mit unsachgemäß eingerichtetem Arbeitsplatz. Hier könntest du überlegen, wie du es so machst, dass es für dich angenehm ist. Augenübungen und bei Computerarbeit öfters mal Pausen sind hilfreich. Und auch bei anderen Arbeitsplätzen kannst du überlegen, wie du sie ergonomischer gestalten kannst. Bei Büroarbeitsplatz würde man noch sagen, nicht zu lange sitzen, öfters mal aufstehen. Zum Beispiel, wenn du telefonierst, besser im Stehen und auch lieber zu deinem Kollegen nebendran gehen, anstatt telefonieren oder E-Mail schreiben. Sechster Tipp, Freundeskreis pflegen. Menschen, die einen guten Freundeskreis haben, die leiden nicht so unter außergewöhnlichen Belastungen wie die vereinsamten Menschen. Es gibt zwar introvertierte und extravertierte Menschen. Die extravertierten Menschen brauchen gerne viele Menschen und immer wieder neue Bekanntschaften. Die introvertierten Menschen brauchen ein paar Kontaktpersonen, ein paar Freunde, mit denen sie sich austauschen können. Und es ist es wert, dort auch einiges an Energie hineinzustecken. Siebter Punkt ist Pranayama, Atemübungen. Atemübungen erhöhen die Lebensenergie, führen zu mehr Selbstvertrauen und höherer Stressresistenz. Im heutigen Kurs werde ich auch zu ein paar einfachen Atemübungen anleiten, aber wir haben ja auch den 5-wöchigen Atemkurs für Anfänger, wo du die Atemübungen systematisch lernen kannst. Achtens ist auch die Meditation. Meditation führt zur Wahrnehmung des stets ruhigen inneren Pols und auch zum Gefühl des Vertrauens, der Verbundenheit und der Einheit. Durch Meditation kommt ein gewisses tiefes Gefühl des Aufgehobenseins und des Wohlbefindens. Die Techniken, die wir heute insbesondere im Sitzen üben werden, die Fantasiereisen, sind auch schon ein Mittelding, ein Zwischending zwischen Tiefenentspannung und Meditation. Interessanterweise Benson, der das Prinzip der Entspannungsreaktion postuliert hat und an den empirischen Forschungen nachweisen konnte, hatte das zunächst mal an der Meditation erkannt und untersucht. Heute bezieht man den Entspannungsimpuls ganz besonders auf die liegenden tiefen Entspannungen, aber auch Meditation führt zu einem Zustand der Entspannung. Der 9. Punkt, vielleicht auch noch, es gibt auch einen 10-wöchigen Meditationskurs für Anfänger von Yoga Vidya. Du siehst, all das kannst du wunderbar trainieren. 9. Punkt ist Training des positiven Denkens im täglichen Leben. Und darüber werden wir beim nächsten Mal etwas mehr sprechen. Geistige Einstellungen, Stress. Aber du kannst auch schauen, wie sprichst du zu dir selbst. Wenn du selbst zu dir sprichst, erhöhst du mit deinen Worten die Bedrohung oder wirkst du auf dich selbst eher beruhigend? Und eine Technik, die du heute etwas mehr lernen wirst, ist öfters positives Visualisieren. Du kannst dir auch einen positiven Ausgang visualisieren von dem, was zu tun ist. Und du kannst dir zwischendurch geistige Räume der Entspannung schaffen. Du könntest zum Beispiel, angenommen, du wirst heute Nachmittag mit deinem Chef sprechen und du hast da eine Angst davor, dann kannst du dir den Chef entweder vorstellen, wie er wohlwollend lächelnd zu dir ist, oder, was mir als Student vom Professor dort empfohlen wurde, hat öfters darüber gesprochen, wenn man Prüfungsangst vor Professoren hat, man soll sich den Professor oder auch den Chef vorstellen, im Schlafanzug mit einer Bommelmütze und mit langen Schlappen. Und spätestens dann fängt man an zu lachen, ist das Stressniveau auch wieder geringer. Oder eben, stelle dir vor, dass über euch ein Lichtsegen ist und dass eine positive Kraft da ist und euch beide mit Freude erfüllen wird. Dazu noch ein paar mehr Anregungen. Ja, jetzt wird Ananta mit ins Bild kommen und wir werden gleich auch ein paar Atemtechniken im Sitzen üben. Du kannst auch schon mal überprüfen, sitzt du so, dass du entspannt sitzen kannst. Dem Boden sitzen, Kreuzbeine kniend oder eben auf einem Stuhl oder auf einem Sessel. Atmung und Gemütszustand ist eines der Themen heute. Eine einfache Weise, den Gemütszustand zu ändern, ist ja die Atmung. Atmung und Gemütszustand hängen zusammen. Angenommen, du bist ängstlich, dann geht der Atem unregelmäßig. Ananta könnte jetzt zum Beispiel mal unregelmäßig atmen, dich dabei angucken. Sie ist ja natürlich jetzt freudevoll, weil sie jetzt bei dem Video mitmacht, aber vermutlich etwas Anspannung könnte auch sein, wenn man vor der Kamera ist, mindestens ich habe dort auch immer eine leichte Anspannung. Gut, und dabei, wenn man da nichts tut, wird der Atem eher unregelmäßig, flach oder Menschen atmen dann auch mit den Lungenspitzen, der Bauch verspannt sich. Angenommen, du wärst ärgerlich, dann würdest du auf eine bestimmte Weise atmen, nämlich angespannt. Ja, du würdest vielleicht auch hochatmen. Also die meisten Menschen unterdrücken natürlich den lauten Ärgeratem, aber das wäre der natürliche Ärgeratem, so schnauben und angenommen, du hast einen Hund, dann hörst du manchmal, der sich über was geärgert hat, das kann man am Atem sofort sehen. Gut, dann gibt's als nächste Möglichkeit, angenommen, man ist niedergeschlagen. Wenn man niedergeschlagen ist, dann atmet man kaum oder auch fast nicht. Jetzt überlege, wie atmest du, wenn es dir gut geht? Angenommen, du bist auf einem Berg angekommen, du schaust über den weiten, ins weite Land, ins Tal und es ist wunderschön, idyllisch. Wie atmest du dort? Oder angenommen, du bist am Meer angekommen, auf der Düne, du schaust über die Weite des Meeres, vor dir Strand, dahinter Weite, ein paar Möwen, blauer Himmel, ein paar Wolken. Wie atmest du jetzt? Vermutlich atmest du tief. Du atmest ruhig. Du atmest gleichmäßig. Du atmest frei und entspannt. So wie Ananta gerade in diesem Moment auch atmet. Jetzt gibt es etwas Interessantes. Wenn Menschen häufig Stress haben, dann führt das zu falschen Atemgewohnheiten und zu Verspannungen im Bauch. Also, wenn du häufig gestresst bist, dann verspannt sich der Bauch. Und der Bauch bleibt verspannt, selbst wenn du nicht mehr gestresst bist. Und dann wirst du auch weiter atmen, als ob du gestresst bist. Bauch irgendwo angespannt und oben geatmet, flach geatmet. Und diese falschen Atemgewohnheiten führen wieder zu einem Gefühl der Unruhe, zu Ängsten und zu Panik. Es gibt wieder diesen Rückkopplungseffekt. Durch geistige Anspannung kommt gestresster Atem. Der gestresste Atem bleibt, auch wenn die Anspannung vorbei ist, gibt aber irgendwo der Psyche das Signal, irgendwo muss es noch Anspannung geben, denn sonst würde ich ja nicht so atmen. Und so verstärkt sich das. Es gibt Menschen, die haben große Probleme, überhaupt wieder mit dem Bauch zu atmen. Sie haben eine Dauerverspannung im Bauch. Aber diesen Teufelskreis kann man durchbrechen. Ein einfacher Umgang mit Stress heißt nämlich tiefe Bauchatmung. Sanft einatmen und vollständig ausatmen. Und das kannst du jetzt gerade probieren. Auch Ananta wird gerade eine Hand auf die Nabelgegend geben. Und dann atme erst sanft ein und dann atme vollständig aus. Wenn du vollständig ausatmest, geht der Bauch hinein. Dann atme sanft ein und atme vollständig aus. Du atmest sanft ein und vollständig aus. Atme so ein paar Mal weiter. Du kannst auch beim sanften Einatmen vorstellen, Licht geht in dich hinein und beim Ausatmen ganz entspannen. Einatmen Licht und Energie, ausatmen, loslassen. Einatmen Licht und Energie, ausatmen, loslassen. Atme so ein paar Mal weiter. Das Wichtige ist tatsächlich, du atmest nur sanft ein und du atmest vollständig aus. Das gilt übrigens auch, wenn du mal irgendwie in Atemnot kommst. Zum Beispiel, es gibt ja Menschen, die haben eine Neigung zu Asthma oder es gibt auch Menschen, die haben eine Neigung zu Panikattacken. Eine einfache Weise wäre immer, vollständig ausatmen, das geht immer, und sanft einatmen. Gar nicht probieren, tief einzuatmen, sondern sanft einatmen, vollständig ausatmen. Das also ist die eine Grundlage, übe sanft mit dem Bauch. So, die nächste Übung ist Atmung bei Lampenfieber. Und bevor du das übst, kannst du dich noch ein bisschen räkeln und strecken, wenn du willst. Wenn du auf dem Boden gesessen hast, wirst du vielleicht deine Beine mal kurz ausstrecken oder was auch immer hilfreich ist. Auch hier noch ein paar Hintergründe. Lampenfieber heißt Aktivierung des Fluchtkampfmechanismus. Lampenfieber heißt aber auch allgemein Energieaktivierung. Lampenfieber hast du zum Beispiel, wenn du vor ein wichtiges Kundengespräch vor dir hast, mit einem Chef sprichst oder als Chef mit einem wichtigen Mitarbeiter sprechen willst oder vor einem Meeting oder wenn du eine Präsentation machst oder einen Vortrag. Vorher kannst du Lampenfieber haben. Lampenfieber aktiviert dich. Und das Aktivieren ist eigentlich erstmal gut. Es sollte dich aber nicht blockieren. Um Lampenfieber umzuwandeln in positive Energie, über die Lampenfieber-Transformationsatmung. Und die geht wie folgt. Du atmest mit dem Bauch und du lächelst dabei und du schickst bewusst Energie zu dem Menschen oder den Menschen, zu denen du sprechen wirst. Du könntest dir jetzt zum Beispiel überlegen, gibt's die nächste Woche irgendwo ein Gespräch oder einen Vortrag, vor dem du ein bisschen Lampenfieber hast. Wenn du jetzt daran denkst, wird dein Gesichtsausdruck dich erstmal etwas verändern, dann der Bauch, und das ist jetzt erstmal ganz okay. Okay, jetzt denke weiter an diese Situation, das könnte auch eine hypothetische sein, und jetzt atme dabei tief mit dem Bauch. Atme vollständig aus, atme sanft ein, vollständig aus und sanft ein. Und jetzt stelle dir vor, dass beim Einatmen Licht und Energie in dich hineinströmt, in den Bauch hinein, und dass du beim Ausatmen vom Bauch über das Herz diese Energie zu dem Menschen hinschickst, zu dem du sprechen wirst. Einatmen Licht von oben bis in den Bauch und ausatmen vom Bauch über das Herz zu den Menschen hin, zu denen du sprechen wirst. Oder auch in den Raum hinein, in dem du sprechen wirst. Einatmen von oben in den Bauch und ausatmen vom Bauch über das Herz zu den Menschen, dem Menschen, zu denen du sprechen wirst. Das kannst du ein paar Mal machen. Und es etwa 3 bis 4 Sekunden einatmen, 3 bis 4 Sekunden lang ausatmen. Das ist eine einfache Technik, hochwirksam. Ich nenne sie den Lampenfieber-Transformationsatem. Kannst du insbesondere machen, auch wenn du warten musst. Zum Beispiel, du stehst draußen oder sitzt irgendwo, bis du reingerufen wirst. Oder du stehst schon da und wartest darauf, dass alle Zuschauer kommen werden. Über den Lampenfieber-Transformationsatem. Das kann dich fast euphorisieren und einen Zustand von freudevoller Bewusstheit führen. Gut, zweite Atemübung ist der sogenannte Ärger-Transformationsatem. Eigentlich müsste ich jetzt sagen, der dritte Atemübung. Erste war ja tiefe Bauchatmung, die entspannt und lädt dich auf. Zweitens ist Lampenfieber-Transformationsatmung und jetzt als drittes Ärger-Transformationsatmung. Wieder gilt, Ärger aktiviert dich. Fluchtkampfmechanismus kann ja entweder in Angst überwechseln, kann in Ärger überwechseln, gut, kann dich auch in die Lähmung führen, Todstellreflex. Aber angenommen, du bist jemand, der dazu neigt, in den Ärger zu kommen oder ab und zu mal in Ärger zu kommen, kannst du auch wieder den Ärger-Transformationsatem nutzen, um so die Energie des Ärgers positiv nutzbar zu machen. Ärger-Transformationsatmung besteht daraus, etwa 4 Sekunden lang einatmen und etwa doppelt so lange auszuatmen. Oder auch 3 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen. Das Ausatmen beruhigt und harmonisiert. So, jetzt könntest du dir wieder etwas vorstellen, was dich vielleicht leicht ärgern könnte. Im Entspannungskurs musst du jetzt nicht was den großen Ärger vorstellen, sondern irgendwie so einen kleinen Ärger. Wenn du dir es vorstellst, wird sich wieder der Gesichtsausdruck ändern. Und dann kannst du stattdessen lächeln. Und jetzt atme 3 bis 4 Sekunden ein. Du kannst auch zählen. Einatmen 1, 2, 3. Und ausatmen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einatmen 1, 2, 3. Und ausatmen 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, atme weiter. Atme immer doppelt so lange aus, wie du einatmest. Lächle dabei. Und du kannst dir auch wieder vorstellen, dass beim Einatmen Licht von oben in den Bauch geht. Und beim Ausatmen lass dieses Licht vom Bauch zum Herzen gehen. Mit einem Lächeln schicke dieses Licht entweder in alle Richtungen oder dorthin, wo du die Energie hinschicken willst. Übe das ein paar Mal mit tiefem Atem und langem, vollständigem Ausatmen. Gut, das ist also der Ärger-Transformationsatem. Der wirkt Wunder bei kleinem Alltagsärger. Also vielleicht ist er nicht ausreichend beim massiven Ärger, bei großer Ungerechtigkeit oder großen Ereignissen, aber kleiner Alltagsärger, ausgelöst durch kleine Aktivierung des Fluchtkampfmechanismus, kann sehr effektiv transformiert werden in positive, entspannte und freudevolle Energie, durch Ärger-Transformationsatmung. Ich hatte ja in dem letzten Kursvideo 3a das Modell vom Stresssyndrom in 7 Stufen vorgestellt. Die 7 Stufen waren erstens einfache Aktivierung des Fluchtkampfmechanismus, zweitens dauernde Muskelverspannungen und falsche Atemgewohnheiten, drittens Muskelschmerzen, Schmerzen insbesondere in Schultern, Nacken und unterem Rücken. Viertens dann geistige Müdigkeit, Ausgelaugtheit, Entspanntheit, Angespanntheit, leichte Reizbarkeit oder auch ungewisses Gefühl der Bedrohung, innere Unruhe. Alles wird zu viel und durch Einengung der Aufmerksamkeit auch Reduzierung der Fähigkeit für neue kreative Lösungen. Gut, dann geht's weiter. Wenn das Stressniveau weiter steigt, kommt's zu organischen Problemen wie Magengeschwüre, Verstopfung, Bluthochdruck, Kopfweh und viele anderen Krankheiten. Man weiß heute, praktisch alle Erkrankungen werden auch durch Stress negativ beeinflusst. Das kann schließlich führen zu die 6. Stufe, Nervenzusammenbruch, Burnout-Syndrom, körperlicher Zusammenbruch und als 7. kann es führen bis zum Tod. Also Stress hat viele Auswirkungen, dann kommt erschwerend hinzu. Stress wird nicht nur hervorgerufen durch Fluchtkampfmechanismus und Aktivierung des Fluchtkampfmechanismus, sondern es entstehen die diversesten Teufelskreise. Ich hatte schon darüber gesprochen, angenommen, du hast ständig, du hast Stress, Stress führt dann zu Anspannung, Anspannung führt zu Rückenprobleme, Rückenprobleme führen zu Schmerzen, Schmerzen sind an sich wieder Stressfaktor, Stressfaktor führt zu mehr Anspannung, noch mehr Rückenprobleme. Oder auch durch ständige Aktivierung des Fluchtkampfmechanismus, Verspannungen, kann man nicht richtig schlafen. Wenn man nicht richtig schlafen kann, dann ist man morgen nicht richtig erholt. dann wird man noch unruhiger und dann ist man leichter reizbar und jede kleine Aufregung wird sofort als negativer Stress gedeutet. Und so ist dieses Stresssyndrom ständige Rückkopplungsschleifen, die in Probleme führen. Gut, was kann man tun, um Stress zu entgegnen? Letztlich auch, um Stress, was ja erstmal Aktivierung ist, als Eustress, als guten Stress zu empfinden und eben nicht als Distress, ungesunden Stress zu erleben. Ich hatte das letzte Mal davon gesprochen, es gibt mehrere Strategien. Drei hatte ich herausgegriffen. Das eine ist, Entspannungsreaktion einleiten durch Entspannungstechniken. Und so kommst du aus jedem Stress wieder heraus. Und genau das machst du ja in diesen 7 Wochen immer wieder. Ich hoffe, du übst jeden Tag mindestens einmal eine Tiefenentspannungstechnik und auch zwischendurch nutzt du die ein oder andere Entspannungstechnik. Immer wieder das Stressniveau etwas runterfahren ist gut. Das zweite ist der gesunde Lebensstil. Man kann sein Leben so leben, dass man mit Stress besser umgehen kann. Darüber möchte ich heute etwas mehr sprechen. Das dritte wäre, eine geistige Einstellung kultivieren, welche die Herausforderungen des Lebens willkommen heißt und gleichzeitig Gelassenheit beinhaltet. Das wird Thema sein des nächsten Kursvideos 5a. Zunächst möchte ich noch ein paar Worte über die Entspannungsreaktion sagen. Entspannungsreaktion ist ein Reflex, eine angeborene Fähigkeit des Menschen, die dem Fluchtkampfmechanismus entgegengesetzt ist. Und dazu möchte ich gerade eine kleine Grafik an das Whiteboard hier malen. Es gibt dieses Kontinuum zwischen Erregung und Entspannung. Und man kann sagen, jede Aktivierung des Fluchtkampfmechanismus bringt dich etwas mehr in Richtung Erregung. Und wenn der Fluchtkampfmechanismus vorbei ist, kommt man wieder etwas weiter zurück in Richtung Entspannung. Das Problem ist häufig, dass da heutzutage Stress zwar den Menschen körperlich aktiviert, dass aber der Stress nicht körperlich genutzt wird. Also wenn dein Chef um die Ecke kommt und dir sagt, was haben Sie heute wieder für einen Unsinn fabriziert, dann wird man nicht fliehen können und man wird auch nicht mit dem Chef einen Ringkampf beginnen, sondern man wird etwas betroffen schauen und irgendwo nachhaken und versuchen, sich nichts anmerken zu lassen. Danach wird die Erregung nicht um den Maße wieder heruntergehen wie vor dem Treffen des Chefs. Und so sammelt sich das immer wieder an. Wenn man jetzt eine Entspannungstechnik macht, dann gibt man einen zusätzlichen Impuls in Richtung Entspannung. Das heißt also, immer wieder wird man am Tag angespannt, ein klein wenig entspannt man von selbst, aber es geht bei vielen Menschen immer mehr und ab einer gewissen Stufe führt es zu allen möglichen körperlichen und psychischen Problemen. Das letzte Mal hatte ich auch eine Technik erwähnt, die einem hilft, irgendwie von selbst runterzukommen. Man sagt sich einfach, Gefahr vorbei, Entspannung, loslassen, Freude. Das kannst du immer dann machen, wenn du irgendwo unter großer Anspannung warst. Irgendwas musst du tun, um deinen Geist zur Ruhe zu führen. Gut, es gibt noch eben die Möglichkeit der Tiefenentspannung. Und das ist auch wichtig zu verstehen. Angenommen, du machst eine Tiefenentspannung, wenn du sehr gestresst bist, dann kann das sein, dass du zwar ein gutes Stück runterkommst im Erregungsniveau, aber du fühlst dich trotzdem nicht richtig entspannt. Du kannst dich weiter nicht richtig abschalten und ein gewisses ungewisses Gefühl von Unruhe ist weiter da. Das macht aber nichts. Du bist ein gutes Stück runtergekommen. Man könnte fast sagen, je mehr du das Gefühl hast, dass du nicht richtig entspannen konntest in der tiefen Entspannung, umso wichtiger war die tiefen Entspannung für dich. Wenn du in der tiefen Entspannung so richtig schön abschalten konntest und so richtig schön dich wohlig, leicht, freudevoll gefühlt hast, dann ist es wunderschön, aber vielleicht hast du am Anfang gar nicht dieses Stressniveau gehabt. Was ich dir eben einfach nur sagen will, übe die tiefen Entspannung. Egal, ob du das Gefühl hast, dass du jetzt richtig entspannt bist oder nicht, Stressforschung, Entspannungsforschung zeigt, die Entspannungstechniken wirken. Und je verspannter du warst, umso wichtiger sind sie, selbst wenn du in der tiefen Entspannung das Gefühl hast, nicht richtig entspannen zu können. Du kannst ein gutes Stück runterkommen. Ich möchte noch auf eine weitere Dimension zu sprechen kommen, was das Erleben in Entspannung auch betrifft. Es gibt eine weitere Dimension. Das ist die Dimension unbewusst. Bewusst. Angenommen, du bist sehr entspannt. Also du bist erregt und unbewusst. Das könnte zum Beispiel Schlafen sein. Man könnte sagen, schlechter Schlaf. Es gibt Menschen, die sind ziemlich, wir werden es nicht erregt, sondern unverspannt. Es gibt Menschen, die schlafen. Und am nächsten Morgen haben sie Rückenschmerzen, Nackenschmerzen. Es gibt viele Menschen, die haben Zähneknirschen nachts. Bruxismus nennt sich das. Eine der Hauptursachen für Zahnprobleme heute von allem möglichen Karies und alles, was dort passiert, ist heute oft nicht mehr mangelndes Zähneputzen, sondern dass die Menschen nachts mit dem Kiefer zusammendrücken und so schrittweise ihren Zahn, ihre Zähne ruinieren. Das ist unbewusst bei Verspannung und Erregung. Auch Albträume können damit verbunden sein. Gut, genauso gibt es natürlich auch Erregung, Verspannung bewusst. Das könnte zum Beispiel Panik sein. Das ist die extremste Form einer Erregung, Stress und großer Bewusstheit da und die Panik, man weiß gar nicht mehr, was man machen kann. Oder auch Riesenärger und Riesenwut, bewusst und verspannt. Genauso gibt es Entspannung unbewusst. Wenn du so richtig gut schläfst, das ist eine entspannte, unbewusste Gemütszustand. Oder wenn du während der tiefen Entspannung einnickst, dann bist du sehr gut entspannt, aber nicht sehr bewusst. Und dann gibt es entspannt und bewusst. Du kannst zum Beispiel in der tiefen Entspannung große Freude erfahren. Du kannst Bewusstseinsausdehnung erfahren. Du kannst Licht spüren. Du kannst Leichtigkeit spüren. Du kannst das Gefühl haben, dass du schwebst. Du kannst das Gefühl haben, dass alles in deinem Körper so einer wunderschönen Schwingung ist. Du kannst Lichtwesen wahrnehmen und vieles andere kann geschehen. Das sind alles Zeichen. Du bist sehr bewusst und sehr entspannt. Das sind die schönsten Erfahrungen, die du in der tiefen Entspannung haben kannst und in der Meditation. Man könnte das Ganze jetzt auch noch in eine dritte Dimension machen, aber das kriege ich jetzt nicht zeichnerisch hin. Man könnte das auch sagen, es kann besonders freudevoll sein und weniger freudevoll sein. Zum Beispiel, es gibt auch den bewussten, erregten, freudevollen Gemütszustand. Du bist voll aufgedreht und freust dich jetzt richtig loslegen zu können, irgendwas ganz Besonderes zu machen. Du weißt, es ist wichtig und du kannst es und es ist toll und großartig. Du bist jetzt bewusst, du bist erregt und freudevoll. Gut, Panik wäre das Gleiche, weniger freudevoll. Oder es gibt auch Entspannung, bewusst, auf der positiven Ebene, spirituelle Gefühle. Es gibt aber auch den Zustand, wo du körperlich vollkommen entspannt bist, auch geistig vollkommen entspannt und vollkommen deprimiert. Die Depression kann manchmal ein ziemlicher Mangel an Körperspannung sein, Traurigkeit sein und doch irgendwo, vielleicht nicht so bewusst, aber gehört noch in den bewussten Quadranten. Gut, im Unbewussten, freudevoll, das merkt man da nicht richtig. Deshalb eigentlich gibt es die Ebene von freudevoll und das Gegenteil in der anderen Richtung. Okay, das also als ein paar Hintergrundinformationen. Wenn du also die Tiefenentspannung übst, in jedem Fall reduzierst du die Erregung und Verspannung. Das führt dazu, dass du nicht in dem Stresssyndrom so weit oben bist, sondern gehst die Treppen wieder runter. Das kann bewusst sein, das kann unbewusst sein. Wenn es dir gelingt, sehr weit in Richtung Entspannung zu gehen, dann kannst du auch den Tag vergessen. Du kannst entweder sehr schöne Erfahrungen machen oder du nickst ein. Vom Entspannungsniveau ist das gleichbedeutend. Schöner ist natürlich, wenn es dir gelingt, bewusst zu bleiben. Und manchmal hast du vielleicht auch die Erfahrung gemacht, dass du in der Entspannung erstmal kurz weggenickt bist und dann plötzlich warst du wieder voll da und es ist ein Gefühl von Leichtigkeit, von Freude, von Ausdehnung, von Bewusstheit, von Energie. Dann bist du in den bewussten, entspannten Zustand gerutscht, den wir auch als überbewusst bezeichnen.
Mehr Informationen zum Yoga findest du auf unseren Internetseiten unter www.yoga-vidya.de.